der Chiasmos, den der Hegel bzw. ursprünglich eben die griechische Philosophie und die Alten auch schon kannten, bedeutet, dass das menschliche und das tierische Wesen einen Gleichklang haben in der Entwicklung. Dass es also eine natürliche Transformation gibt und diese natürliche Transformation macht aus dem Tiermann und der Tierfrau durch die Erzeugung des Tierkindes einen Tiervater und eine Tiermutter. Dieses ist in der alten Mythologie oder Theorie im Altertum bis nach China und in Ägypten und auch Griechenland die Grundlage gewesen, in der die Menschen verstanden haben, was Zeugung ist und was Veränderung ist. Und in dieser Grundstruktur, die hinter ihrem Rücken abgelaufen ist, ist Verantwortung entstanden. Diese erste existenzielle Transformation ist wichtig, weil sie uns zeigt, dass hinter unserem Rücken auch durch unsere Natur eine Veränderung stattfindet. Also wenn sie Kinder oder wenn die Menschheit Kinder erzeugt, entsteht durch dieses Ereignis der Geburt, im Augenblick der Geburt, eine Transformation des Mannes und der Frau. Der Mann wird zum Vater und die Frau wird zur Mutter. Und dieses phänomenale, ja, oder dieser phänomenale Gedanke steckt in den alten Kulturen drin. Und auf diesen fünf Schritt hat zum ersten Mal in unserer neuen Zeit eben Hegel hingewiesen. In dieser Phänomenologie des Geistes hat Hegel wiederentdeckt, was die Alten wussten. Er hat wiederentdeckt, dass es eine zweite Zeugung gibt, die hinter der Naturzeugung existiert. Dass wenn der Mann und die Frau 1 und 2 das Kind 3 erzeugen, dann werden sie automatisch zu Vater und Mutter. Das heißt, es findet eine Transformation der Objekte in die Subjekte statt. Die Dinge oder die Natur, wenn man die Natur als Ding betrachtet, wird durch diesen Akt der Schöpfung und Zeugung in ein subjektives Handeln verwandelt und es entsteht dadurch in der Rückkopplung auf den Menschen Verantwortung. In dem Augenblick, in dem sie Vater oder Mutter sind, haben sie Verantwortung. Das heißt griechisch Apokrisis. Wenn das Kind kommt, ist Krise. Krise heißt Abschied nehmen, scheiden, sich entscheiden. Warum ist das mit der Geburt in einem Zusammenhang? Einfach deshalb, weil jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, für die Eltern eine Situation erzeugt, die sie noch nie erlebt haben. Sie müssen Abschied nehmen von ihrem alten Leben und sie müssen ankommen in ihrem neuen Leben. Sie müssen Verantwortung übernehmen, Apokrisis. Also nach der Krise muss man Verantwortung übernehmen und diese Verantwortung ist die Notwendigkeit, eine Antwort auf eine Lebensfrage zu finden, die man nicht kennt. Also taucht in unserem Leben, auch in diesem Modell, was ich entdeckt habe, dass es das Grundmodell unseres Denkens ist und unseres Handelns, dieser fünf Schritt, taucht immer wieder dieselbe Grundstruktur auf, die uns bestimmt. Nämlich, wir sind zum Leben veranlasst und wenn wir zum Leben veranlasst sind, dann müssen sie sich selbst gestalten. Dann findet nicht nur dieser Chiasmus, dieser Fünfschritt in der Geburt statt, sondern er findet als Fünfschritt auch in der Kultur statt. Und an der Stelle entdeckt Hegel die Geschichte. Was ist Geschichte? Geschichte im alten Denken war, dass sich der Naturmythos wiederholt. Und dieser Naturmythos oder dieser Fünfschritt der Natur, dass der sich wiederholt, das haben die Alten metaphysischen Theorien gesagt, liegt an Gott, Theos, und bei Aristoteles hat dann die Natur eingegriffen. Und Aristoteles hat gesagt, es liegt in der Natur, in der Erde und im Wachstum. Vererbungslehre. Was aber jetzt Hegel entdeckt, und da geht er auf Sokrates und auf Protagoras zurück, ist, dass es im menschlichen Leben einen Übergang gibt, der ihn vom Tier und von diesem 5 Schritt in der Natur unterscheidet. Den 5 Schritt in der Natur nenne ich die natürliche existenzielle Transformation. Und der 5 Schritt in der Kultur ist, dass wir eine selbe existenzielle Transformation haben in der Kultur. Dass der Mensch in seiner Verantwortung durch Freiheit, durch ins Werden gesetzt ist und dass aus diesem Werden wieder die Freiheit in Verantwortung wird. In dem Augenblick, in dem Sie in die Welt gesetzt sind, sind Sie in die Verantwortung für Ihr eigenes Leben gesetzt. Eins. Und dann gibt Ihnen das Leben die Freiheit, zwei, ins Werden zu kommen, jeden Tag, nämlich wenn Sie aufstehen müssen, Schöpfung zu machen, drei. Und das heißt, dieses Schöpfungsmachen in Freiheit anzunehmen, 4 oder 5 wäre die Verantwortung und die Selbstgestaltung. Es gibt auch eine Freiheit zur Zerstörung. Das nenne ich die zerstörerische Schöpfung, während die Verantwortung kreative Schöpfung ist. Meine Damen und Herren, Sokrates ist der Erste, der diesen Grundgedanken, den das Altertum, unsere Vorfahren schon gedacht haben, dass die Naturtransformation in der Kultur auch auftaucht, ist also die große Entdeckung der griechischen Demokratie. Und das ist das, was den Sokrates so wichtig für unsere Kultur gemacht hat. Aber dieses ist immer noch ein Geheimnis. Aber wie es funktioniert ist, möchte ich Ihnen jetzt zuerst zeigen. Sokrates verwendet am Ende seines Lebens in dem Kriton, in der Besprechung, bevor er stirbt, wo er über den Geist der Gesetze spricht und über die individuelle Verantwortung, dass man von den Gesetzen geboren worden ist und die Menschen in die Lage versetzt haben, überhaupt zu leben. Dass es eben eine zweite Geburt in der Polis gibt. Und dann sagt er, haben wir die Gesetze dich nicht überhaupt erst hervorgebracht und hat nicht mit unserer Hilfe dein Vater, deine Mutter gefreit und dich gezeugt? Nachdem du nun geboren bist und man dich aufgezogen und ausgebildet hat, kannst du dann überhaupt noch bestreiten, dass du unser Abkömmling, ja Diener bist, wie es schon deine Vorfahren waren? Was der Sokrates also hier sagt, ist, dass der Naturchiasmus, nämlich dass Menschen geboren werden in der Kultur, durch einen Kulturchiasmus sich wiederholt, aber auf anderer Ebene. Es wiederholt sich diese Grundstruktur und das ist hier, dass der Gesetzesmann, wenn er auf die Agora geht, die Gesetzesfrau, die dort damals leider nicht hingehen durfte, dass die dann Gesetze erzeugen, das ist die neuen Gesetze sind das Kind oder die Schöpfung von Verantwortung und dass dann der Gesetzesmann zum Gesetzesvater wird und die Gesetzesfrau zur Gesetzesmutter. Dieses ist phänomenal und es ist leider verdrängt worden in unserer Kultur. Zunächst mal ist es so, dass die Menschen in dem Augenblick, in dem sie ihren Kulturchiasmus oder die zweite existenzielle Transformation durch diesen 5 Schritt machen, vor einem Problem stehen, dass sie sich Geltung verschaffen müssen. Man kann sich nur Geltung verschaffen, wenn man sich um seine Geltung streitet. Und um die Geltung sich zu streiten, bedeutet, dass wir anfangen müssen, Geltung als etwas zu verstehen, worin auch der andere Geltung haben mag. Was ist wichtig an diesem Thema Geltung oder wo kommt es überhaupt her in unserer Kultur und dass die Menschen sich Geltung verschaffen können in der Demokratie ist etwas anderes als in der Tyrannis, wo sie sich keine Geltung verschaffen können, sondern wo der Tyrann die Geltung ausspricht. Wo kommt also dieses Geltung machen her? In unserer Kultur kommt es im Homo Mensura-Satz des Protagoras vor. Dieser Homo Mensura-Satz, der lautet, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Als ich Philosophiestudent war, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Man muss es also übersetzen. Und die Übersetzung hat dann Wilhelm Nestle geliefert. Der hat ein berühmtes Buch geschrieben, das heißt Vom Mythos zum Logos. Also da will er klar machen, dass die Zeit des Mythos beendet ist und dass die Zeit des Logos beginnt. Nestle entdeckt, dass dieser Homo Mensura-Satz immer falsch wiedergegeben und übersetzt wurde, und zwar falsch durch Platon. Platon hat immer so übersetzt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und dann hat er das so hingestellt, wenn du einen fahren lässt, ist das deine Art, wie du dieses empfindest, von der Natur her, und der andere empfindet eben den Wind anders. In Wahrheit aber ist dieser Homo Mensura-Satz nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge. Dinge heißt nämlich Pragmata, das kennen Sie auch. Man ist pragmatisch, man orientiert sich an den Dingen. Der Satz heißt in Wirklichkeit, der Mensch ist das Maß seiner Kremata, seiner Geltungen. Und dann muss man ihn anders lesen, ganz anders lesen und anders verstehen. Der Mensch, Anthropos, ist das Maß Metron aller Geltungen, die er durch sein Werden in die Welt setzt, die Geltungen, die bestehen dafür, dass sie gelten, und die Geltungen, die nicht bestehen, dafür, dass sie nicht gelten. Was wollte der Protagoras damit sagen? Der Mensch ist in dem Augenblick, in dem er in die Welt tritt, der Gestalter von Geltungen, von Überzeugungen, von dem, worüber man streiten muss. Aber Kremata sind nicht Dinge. Der Mensch in dem Augenblick, wo er in die Welt tritt, tritt er in eine zivilisatorische und kulturelle Kunstwelt ein und er ist für sich und für seine Zukunft verantwortlich und in dieser Kunstwelt muss er um seine Geltung streiten, um die Kremata streiten. Sokrates sagt in seiner Verteidigungsrede, als ich in Athen rumgelaufen bin, habe ich die Athener kritisiert, dass sie die Demokratie nicht richtig praktizieren. Und ich habe es gemacht, weil ich dieser Stadt und meiner Herkunft hier verwandt bin und das sei also die größte Wohltat, die er dieser Stadt leistet, den anderen auf die Nerven zu gehen, mit ihnen über ihre Zukunft und über ihre Lebensweise zu streiten. Mit den Älteren wie mit den Jüngeren. Dass es nicht um euer leibliches Wohl und um Geld zu kümmern geht und auch nicht mit solchem Eifer als um einen guten Zustand eurer Seele, wobei ich sage, dass nicht der Reichtum sittlichen Wert hervorbringt, sondern der sittliche Wert Reichtum. Sie können sich das so übersetzen, dass er sagt, wenn ihr viel Geld habt, ist eure Seele nicht gut. Und wenn eure Seele gut ist, dürft ihr das Geld verdienen als Geltung schaffen, nicht an die erste Stelle setzen. Wenn ich, indem ich das sage, die jungen Leute verderbe, dann ist das von übel. Die jungen Leute, das ist jetzt die Gesetzesschaffung, dass der Mensch, Anthropos, das Maß seiner Geltungen ist und wenn er sich Geltung verschaffen kann, dann kann er sich in den Abgrund des reinen Geldverdienens stürzen, das ist also dann in unserem Schema 4, oder er kann kreative Schöpfung seiner Seele zustande bringen und das ist 5. Es geht um die Erzeugung von Qualitäten. Und bei der Erzeugung von Qualitäten können Sie als Gesetzesvater in den Abgrund stürzen, und das ist die zerstörerische Schöpfung, oder Sie können als Gesetzesmutter in die kreative Schöpfung gehen. Und das heißt, Sie können etwas Neues entwickeln. All das beginnt in der Art und Weise, wie wir Probleme als Anlass zur Schöpfung sehen und nicht als etwas, woraus wir uns zurückziehen wollen. Tatsächlich hat sich die griechische Gesellschaft, das ist ein Strukturproblem jeder, auch jeder demokratischen Gesellschaft, aus der Verantwortung für das Machen von Gesetzen zurückgezogen. Das ist der Punkt, an dem Platon glaubt zu Recht, seinen Lehrer Sokrates verraten zu können, weil er nämlich sagt, dass es in der Demokratie Verfallserscheinungen gibt und dass diese Verfallserscheinungen, über die er hier im 8. Buch der Politeia spricht, dazu führen, dass die bürgerliche Gesellschaft oder Stadt, dass ihre Söhne und Töchter nur noch nach Reichtum und nicht nach der Entwicklung ihrer Seele sich richten. Und dann kaufen die Pferde ein Viergespann, was heute der Ferrari ist, und brechen da durch die Athener Innenstadt und leben nur noch vom Reichtum, den sie von den Eltern geerbt haben, aber sie haben keine eigene Idee mehr und sie verlassen die Demokratie. Am Ende schicken sie die Sklaven auf die, das war eine ganz verheerende Entscheidung, der Polis zur Abstimmung. Da sind die Manager übrigens entstanden. Die ersten Manager waren Sklaven, die auf die Agora geschickt wurden, um für die Bürger abzustimmen, die zu faul waren, zur Abstimmung zu gehen. Es gibt Leute, die behaupten, dass nicht zur Wahl zu gehen in einer Demokratie eine wahlentscheidende Haltung ist. Dabei ist es eine demokratiezerstörende. Die Schöpfung, die uns anvertraut ist, in der Demokratie nicht durch unsere Wahlakte zu unterstützen, ist zerstörerische Schöpfung. Und dieses Phänomen, das taucht auch in Athen auf. Und es ist dieses zentrale Phänomen, was immer wieder in der Kultur der Demokratie, in den Demokratien, in den Städten auftaucht. Immer dann, wenn die Städte und die Städter zu reich und zu behäbig werden, dann kaufen sie sich große Ländereien. Dann gehen sie aufs Land und rekrutieren zum Feudalstatus zurück. Das alles taucht im 8. Buch der Politeia auf. Und dann sagt der Platon, deshalb habe ich das Recht, die wahre Lüge zu konstruieren, Pseudos Aletheia, die Leute anzulügen, das ist mein Recht, sie dorthin zu bringen, dass sie die Demokratie verlassen, weil sie die Demokratie sowieso, die rechte Stadt, die Verfassungsstadt selber nicht durchführen können, wie der Sokrates das wollte. Das sagt er dann allerdings so nicht. Dieses Thema strukturiert unser Denken bis in die Neuzeit und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir Untergangsgedanken haben. Also dass wir nicht hergehen und sagen, wir streiten als Gesetzesvater und Gesetzesmutter um die Zukunft, sondern wir erleben, dass hier eine Mauer ist. Dass eine Mauer ist, die sagt, ihr könnt es nicht. Und diese Mauer hat eben Platon und die haben die Platoniker aufgerichtet, indem sie gesagt haben, dieses Scheitern der Demokratie ist ein Scheitern von Natur. Und in diesem Scheitern von Natur würde sich die Natur an der Kultur rächen. Und in Wahrheit sei der Mensch gar kein Kulturwesen, sondern ein Naturwesen und falle dann immer wieder in die existenzielle Transformation der Natur zurück und komme überhaupt nicht zur kulturellen Transformation. Das, wie gesagt, nenne ich die metaphysische Sperre in unserer Kultur, die damals errichtet worden ist und die sich wiederholt. Und die bedeutet, dass dieser kulturelle Chiasmus abgeschnitten ist, wo Gesetze und Schöpfung und Verantwortung durch Menschen, die an dieser Stelle sagen, ich bin zu schwach, ich bin enttüchtigt, Ich brauche einen, der für mich entscheidet. Ich brauche einen Tyrannen, einen großen Führer, einen Manager und ich traue mich nicht, dagegen zu sprechen und zu streiten. Ich traue mich nicht in die Schöpfung. Und was beginnt dann? Die zerstörerische Schöpfung. Dann tauchen Gesetzesväter wie der Trump auf und die sagen, wir nehmen euch die Macht ab. Ich kann es und ich darf euch belügen. Und diese wahre Lüge, die kommt eben aus unserer kulturellen Tradition und die kommt von Platon her. Um das zusammenzufassen, diesen Gedanken, dass die Bürger immer dann, wenn sie sich selber enttüchtigen, wenn sie sagen, ich bin nicht in der Lage, meine Demokratie in Verantwortung zu organisieren, diese existenzielle, metaphysische Sperre akzeptieren und darüber nicht hinausgehen wollen, sondern davor zurückschrecken, in sich selbst. Das müssen Sie für und ich auch, jeder für sich selbst thematisieren. Sie werden immer wieder in sich an Punkte kommen, wo Sie sagen, diese Schöpfung kann ich nicht. Das muss meine Frau, mein Mann, das muss die Firma, das muss der Staat, das muss die Gesellschaft machen. Und das ist von Natur so. Nein, das ist unser kulturelles Versagen. Und dieses kulturelle Versagen hat einen Namen. Anamnesis, Wiedergeburt, Wiedergeburtslehre bei Platon. Immer das Alte wird immer wieder geboren als eine Struktur der Erinnerung und in diesen Theorien, die auch in unserer Kultur immer wieder geboren werden, steht drin, so wie du aufgezogen bist, so bist du und du kannst nicht anders werden. Und wenn du das akzeptierst, streitest du um deine Zukunft nicht. Dann ist der Polemos in dir ein zerstörerischer, ein Krieg gegen dich selbst. Es gibt einen Historiker namens Polypios in dieser Historie und das ist eine glänzende Zusammenfassung dessen, was der Platon über diese Wiederholung der Verfassungen meint. Wenn die Menschen nämlich die Aristokratie und die Oligarchie satt haben und die Tyrannis auch, wenn sie Hass gegen diese Herrschenden entwickeln, dann greifen sie zur Demokratie, weil sie an diese Oligarchie alles Vertrauen verloren haben. Da für sie nur noch die Hoffnung auf sich selbst ungebrochen bleibt, wenden sie sich ihr zu, nachdem sie aus der Oligarchie eine Demokratie gemacht haben und übernehmen selbst die Fürsorge und Garantie für diesen Staat. Und solange noch welche da sind, die die Gewaltherrschaft der Oligarchie ausgekostet haben, sind sie, die Demokraten, nämlich mit dem augenblicklichen Zustand zufrieden und schätzen Gleichheit und Redefreiheit am höchsten. Wenn aber eine neue Generation heranwächst und die Demokratie den Enkeln übergeben wird, schätzen sie die Errungenschaften der Gleichheit und Redefreiheit nicht mehr hoch, da sie ihnen zur Gewohnheit geworden ist, und versuchen, die Überlegenheit über die Menge zu gewinnen. Vor allem verfallen die Reich darauf, sobald sie sich intensiv mit dem Gedanken beschäftigen zu herrschen und sie die Herrschaft nicht durch eigene Kraft und Tüchtigkeit bekommen können, verschleudern sie ihr Vermögen und ködern und verführen die Menge auf jede Art und Weise. Wenn sie nun durch ihre törichte, unersättliche Gier nach Ruhm die Menge einmal so weit gebracht haben, dass sie nach Gaben Ausschau hält und den Rachen nicht voll genug kriegen kann, dann löst sich die Demokratie schon wieder auf und geht über in die Gewaltherrschaft und das Faustrecht. Das ist der Bürgerkrieg. Denn wenn die Menge sich daran gewöhnt hat, fremdes Gut zu verzehren und ihren Lebensunterhalt von ihrem Nächsten zu erhoffen, und wenn sie einen großsprecherischen und kühnen Führer findet, der wegen seiner Armut und der Ehrenstelle im Staat ausgeschlossen wird, das war übrigens bei Hitler der Fall, dann übt sie das Faustrecht aus. Dann rottet sie sich immer zusammen, mordet, nimmt Vertreibung vor und teilt das Land auf, bis sie ganz verwildert wird, einen Alleinherrscher findet. Und jetzt kommt's. Das ist der Kreislauf der Verfassungen. Das ist die Haushaltung der Natur. Nach diesem Naturgesetz verändern sich die Verfassungen, gehen ineinander über und kehren wieder zur ursprünglichen Form zurück. Wer das genau weiß, wird sich bei der Prognose über eine Verfassung vielleicht in der Zeit verrechnen, an welchem Punkt des Wachstums, des Niedergangs oder der Wende sich die Verfassung befindet. Diese Theorie ist so weit gegangen, dass sie eine untergründige Terminierung unseres Kulturverstehens in sich schließt. Und die Bürger oder unsere Kultur sagt, ja, das ist der Haushalt der Natur. Nein, an der Stelle stimmt es genau nicht. Das ist nicht das Naturgesetz, sondern es ist ein Kulturphänomen, dass die Bürger an dem und in der Stelle, in der sie zu Reichtum und Wohlstand kommen, an einer Scheidestelle des Streites stehen, wo sie um ihre Zukunft streiten müssen, was anstrengend ist, aber in der Situation sie manchmal des Streites enttüchtigt sind und dann nicht mehr streiten können. Und dieses Paradox zu lösen, sind wir hier. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass die Demokratie, wenn sie versteht, dass dieses Problem, die Schöpfung von Verantwortung, nämlich dieser dritte Punkt, dass der zentral für ihre Zukunft ist, wenn die Menschen das verstehen, dann machen sie nicht den Weg in die zerstörerische Schöpfung, sondern in die kreative Schöpfung, das wäre also Gesetzesmutter. Und die Gesetzesväter sind dann meistens Tyrannen. Also oder diejenigen, die uns entlasten. Das ist das, was ich Ihnen heute also sagen wollte, und dass die Vorherbestimmung falsch ist. Protagoras, einer der Gegner von Platon, hat gesagt, in Gemeinwesen gab es in früherer Zeit schon Menschen, die Richtlinien und Gesetze ersonnen haben. Heuremata heißt es, Heureka, ich habe es gefunden, von guten Gesetzgebern in alter Zeit. Und dass wir unsere eigenen Gesetzgeber in neuerer Zeit werden müssen, das ist die Aufforderung, die aus unserer Kulturgeschichte, aus der Demokratie an uns geht. Wir sind die Schöpfer unserer Streit- und Liebesfähigkeit. Vielen Dank.